Offenbarung 5. Wir hatten Kapitel 4, der Thron Gottes, der Herr, der das Weltregiment hat. Und ich sah in der rechten Hand dessen, oder auf der rechten Hand eigentlich, griechischen Text, dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch, beschrieben, innen und außen versiegelt, mit 7 Siegeln. Schau, die Überschrift über den ganzen Abschnitt, das Buch mit den 7 Siegeln. Und ich sah einen starken Engel, der rief mit großer Stimme, wer ist würdig, das Buch aufzutun und seine Siegel zu brechen? Und niemand, weder im Himmel, noch auf Erden, noch unter der Erde, konnte das Buch auftun und hineinsehen. Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch aufzutun und hineinzusehen. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht, siehe, es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, aufzutun, das Buch und seine 7 Siegel. Und ich sah mitten zwischen dem Thron und den 4 Gestalten und mitten unter den Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet. Eigentlich wörtlich erwürgt. Und es hatte 7 Hörner und 7 Augen, das sind die 7 Geister Gottes, gesandt in alle Lande. Und es kam und nahm das Buch aus der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß. Und als es das Buch nahm, da fielen die 4 Gestalten und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Und ein jeder hatte eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk, das sind die Gebete der Heiligen. Und sie sangen ein neues Lied. Du bist würdig zu nehmen, das Buch und aufzutun, seine Siegel, denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen und hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht und sie werden herrschen auf Erden. Und ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel um den Thron und um die Gestalten und um die Ältesten her, und ihre Zahl war viel tausendmal tausend, die sprachen mit großer Stimme, später heißt dann, die schrien mit großer Stimme, das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig zu nehmen, Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob, und jedes Geschöpf, das im Himmel ist und auf Erden und unter der Erde und auf dem Meer und alles, was darin ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 4 Gestalten sprachen Amen und die Ältesten fielen nieder und beteten an. Es ist mir immer wieder wichtig beim Bibelauslegen, dass Sie zuerst noch einmal wegblenden Ihren Blick von dem, was wir gerade gehört haben. Wir leben in einer unheimlichen Welt. Wo läuft die ganze Weltentwicklung eigentlich zu? Überbevölkerung, Kriege, Spannungen zwischen den Völkern. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Mensch noch Optimist sein kann. Die Verschmutzung der Erde nimmt immer schlimmere Ausmaße an. Eine Perspektive für die Zukunft kann man nicht mehr haben. Die meisten Menschen, mit denen wir zusammenleben, die leben einfach in den Tag hinein. Genießen das irgendwo, vielleicht sie selber jetzt auch und sagen, ach, ich kümmere mich nicht weiter drum. Es fällt ja auf, dass die meisten Religionen auch keine Zukunftshoffnung haben. Der indische Hindu glaubt, die Welt ist ein Karussell. Wer damals beim Kirchentag in Stuttgart dabei war, 69, erinnert sich noch, dass der Theologe aus Mainz gesagt hat, es gibt kein Endgericht, die Welt dreht sich ewig weiter. Da ist Theologe sogar noch behauptet, wieder das Zeugnis der Schrift. Die Buddhisten, die haben vielleicht noch die Meinung, dass es ein Nirvana gäbe, aber es ist ganz schwierig, wer dieses Nichts erreichen kann, ein Nichts, in das man sich auflöst. Aber die Weltgeschichte hat keine Zukunft. Wer nach Ägypten reist und sich das noch einmal vorführen lässt, wie dort die Ägypter heute das fantastisch machen, nochmal die alten Isis- und Osiris-Kulte wiederbringen. Keine Hoffnung. Irgendwas beschwören vom Totenreich. Und das Evangelium von Jesus hat schon durch die Offenbarung Gottes im Alten Bund ganz klar gesagt, die Welt hat einen Anfang und die Welt hat ein Ziel. Und das war der Grund, warum die Israeliten die Geschichte aufgeschrieben haben, um die Abläufe zu zeigen. Das ist eine ganz große Entdeckung. Und wir Christen haben deshalb der Welt ein ganz großes Geschenk gebracht. Dass die westliche Welt auch effektiv arbeiten kann, das ist, weil die Menschen begriffen haben durch das Evangelium, das ist die meiste gottlose Leute nicht klar, dass man arbeiten kann und dass man die Dinge verändern kann. Für viele Völker ist das gar nicht klar. Warum soll ich denn arbeiten? Das ist eh alles Schicksal. Nein, du kannst arbeiten, du kannst was tun, du kannst was gestalten. Und das, was ich heute tue, das hat Auswirkungen für morgen. Aber wenn wir die Welt ansehen, ist es eine dunkle Weltsituation, aus der es keinen Ausweg gibt. Für diese Christen damals, als die Offenbarung dem Johannes gezeigt wurde, war die Situation noch grausamer. Die große Christenverfolgung rollte an. Er selber war in die Gefangenschaft geführt, obwohl die Gemeinden doch diese Apostel dringend brauchten. Wie furchtbar schon unter Nero die Christenverfolgung wütete in Rom, das wissen Sie. Das Volk Israel war am Zerbrechen. Die Römer hatten die letzten Daumenschrauben angelegt. Im Jahr 70 kam es schon zur totalen Zerstörung Jerusalems. Jerusalem wurde besetzt, geschleift, wurde eine römische säkulare Stadt. Alle heiligen Stätten wurden Heiligtümer der Venus und von was weiß ich, Adonis und was weiß ich. Wurde alles in Jerusalem verändert. Im Grund hat alles Böse in dieser Welt gesiegt. Und das sieht Johannes durch eine Offenbarung Gottes hindurch durch die Todeswand in die Ewigkeit. Und es ist doch ganz groß, dass uns die Bibel, wenn auch mit Chiffren, mit Codewörtern, mit verschlüsselten Begriffen, uns etwas zeigt. Wir können ja mit unseren Erfahrungen die ewige Welt Gottes nicht sehen. Und da wird uns immer gezeigt, schon im Kapitel 4, dass Gott alles in seiner Hand hat. Das ist ganz beruhigend. Und wenn Sie heute Abend gar nichts weiter mitnehmen, als das Wissen, Jesus Christus herrscht als König und er hat mein Leben in seiner Hand und ich brauche mich gar nicht sorgen, egal was morgen geschieht, ob Krankheit oder andere Schrecken passieren oder Katastrophen. Er hat mein Leben in seiner Hand und führt mich auf seine große Zukunft zu. Und das, was ich erlebe an schrecklichen Eindrücken, das ist gar nicht arg bewegend. Das sind kleine Wellen um mich herum. Die großen Ereignisse sind alle in den Plan Gottes schon aufgenommen und eingeordnet. Und er sieht hier noch einmal Gott, den Herrn, auf dem Thron sitzend, und hat ein Buch mit 7 Siegeln. Jetzt ist die Frage, was ist es? Es gibt verschiedene Auslegungsmöglichkeiten. Ich überlasse es Ihnen, welche Sie wählen. Ich kann sagen, welche mir mehr zusagen. Vielleicht ist auch von jedem was drin. Ein Buch mit 7 Siegeln ist zuerst mal die Bibel, das Alte Testament. Die Bibel bleibt ein verschlüsseltes Buch, wenn einer, so heißt er nachher, nicht von Christus die Siegel aufgemacht bekommt. Denken Sie nur an die Synagoge, an das Volk Israel. Das bleibt ein Buch mit 7 Siegeln. Wenn Sie Christus nicht haben, bleibt das für Sie unerkannt und dunkel. Das wäre die erste Möglichkeit. Zweite Möglichkeit wäre, das Buch mit 7 Siegeln ist der Ablauf der Weltgeschichte. Was bringen die Jahrhunderte, die noch kommen, bis zur Wiederkunft Jesu, bis zu seinem Endgericht? Es bleibt ein Buch mit 7 Siegeln. Für uns ist, wenn man die Weltgeschichte betrachtet, das so furchtbar, was dort abläuft. Ich habe mir ein Buch gekauft und am Sonntag gelesen, ich habe schon ein paar erzählt, von den Salzburgern. Und da war ich so erschüttert von den Salzburger Emigranten. Also das können Sie gar nicht vorstellen. Wie diese da schon lang, bevor sie unter Firmian auswandern, wo es die ersten Exulanten, die Dürnberger, die haben ihre Kinder zurücklassen müssen. Und haben es um Jesu Willen gemacht, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. wie die Wiedertäufer ertränkt wurden, ein bildhübsches Mädchen mit 16 Jahren, der Nachrichter hat sie in der Pferdeschwemme dort in Salzburg ertränkt, und wenn sie die ganze Geschichte, 48 wurden grausam, was hat die Weltgeschichte alles Furchtbarische gemacht? Da gehören die KZs hinein, da gehören die Gräuel des 30-jährigen Krieges, die großen Leiden der Menschen. Was ist alles hinter diesem Leiden der Welt da? Wenn Sie dran denken, was Juden durchlitten haben in Stuttgart, was Menschen gelitten haben, was Menschen ausgebeutet wurden. Da hat ein paar Salzburger nach 5 Jahren ihre Kinder holen wollen. Sie haben sich eingeschmuggelt wieder und haben sie holen wollen. Dann wurden sie erwischt, dann wurden sie lebenslang auf die Galeeren bei den Venedig-Seefahrern verkauft, weil sie ihre Kinder holen wollten, um des Glaubens zu leben im Ausland. Aber man könnte ja jetzt so Geschichten aus jedem Volk erzählen, was den Indianern angetan wurde und was und so. Was ist das Geheimnis der Weltgeschichte? Ein Buch mit 7 Siegeln, nur bei Gott hat irgendwo das Ganze noch einen Sinn. Und den können wir überhaupt nicht entschlüsseln. Wer kann das Geheimnis lösen? Wer eine Auslegung? Eine Auslegung, die mir auch sehr zusagt, ist, dass es das Buch des Lebens ist. Einer sagt, das ist die Urkunde meines Erbteils im Himmel. Die großen Heilspläne Gottes. Gott hat schon bei den Vätern gesagt, bei Mose, dass er durch Erbarmen sein Volk retten will. Wie soll das zum Ziel kommen, nachdem Gott bei allen seinen Leuten gescheitert ist? Beim Elia und beim Mose und beim David und überall ist Gott nicht zum Ziel gekommen. Das Gesetz hat nichts erreichen können. Wie kommen die Heilspläne Gottes zum Ziel? Und das ist das, was mir eigentlich am meisten da mitschwingt. Wahrscheinlich gehört alles mit dazu, dass in diesem Prophetenwort des Alten Bundes schon das anklingt, dass die Gemeinde gerettet wird. Wie wird Gott seine Heilspläne durchführen können? Wodurch die Menschen so sündig sind, wo der Teufel eine so reale Macht in dieser Welt ist. Und da muss doch irgendwo das einmal möglich sein, dass die Kette springt und dass Gott endlich sein Heil herbeiführen kann. Dass Gott sein Ziel verwirklicht. Nicht? Die Leute haben doch ungeduldig auch in den Gemeinden Kleinasiens in Johannes gefragt und haben gesagt, ja, wir haben doch an Christus geglaubt, wann wird denn das kommen, das Reich? Wir wissen, dass er gesagt hat, jetzt will er es noch nicht aufrichten, aber wann wird es denn kommen? Kommt es überhaupt noch? Oder ist das eine Vertröstung? Ein Buch mit 7 Siegeln. Wie Sie es deuten wollen, eine Erburkunde, ein Buch, in dem das Heil Gottes festgeschrieben ist, das ist die Zusage an die Gemeinde. Und die Gerichte Gottes gehen über die Welt, die Schrecken gehen über die Welt. Aber wann hat denn das noch einen Sinn aus der Sicht Gottes? Und ich sah einen starken Engel, der rief mit großer Stimme, wer ist würdig, das Buch aufzutun und seine Siegel zu machen? Johannes hält einen Atem an. Kommt da irgend noch einer aus der Engelswelt? Ein Bote Gottes, der endlich diese Heilsereignisse Gottes in Kraft setzt und auflöst, dass alles auf das endliche Ziel zuläuft. Und niemand war würdig, gar niemand, kein Mensch und kein Engel, der die großen Heilspläne Gottes in Kraft setzen kann. Weder im Himmel, noch auf Erden, noch unter der Erde konnte das Buch auftun und hineinsehen. Und jetzt kommt etwas ganz Wunderbares, wie der Johannes zerbricht in ganz furchtbarem Schmerz. Herr, du musst doch dein Heil kommen lassen. Er weinte sehr. Was wird denn aus deinen Plänen? Triumphiert das Böse in der Welt? Haben die das alle am Ende doch recht gehabt? Und die Sehnsucht, dass doch irgendwo das Neue kommen wird, das... Ich habe das aufgeschrieben, im Anfang von 1. Petrus heißt es, 1. Petrus 1,4, für ein unbeflecktes und unverwelkliches Erbe. Die Gemeinde hat doch auf dieses Ziel her. Wann kommt denn dieses unverwelkliche Erbe? 1. Petrus 1, Vers 4. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit neu geboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von nun, zu einem unvergänglichen, unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel. Herr, wann kommt das denn? Und er weint und sagt, es ist doch nicht möglich, dass die Welt dahin geht im Gericht Gottes Und es gibt kein Heil und keine Rettung und das Böse wird nicht besiegt. Und Sie sehen wieder, die Offenbarung hat dieses Gesamtziel. Wir müssen immer aufpassen, dass wir uns nicht in die einzelnen Stufen jetzt auch entzweien und sagen, an der Deutung genau, wo stehen wir jetzt oder was ist jenes Gericht in Kapitel so und so viel und so. Wir müssen das Gesamtziel im Auge haben. Kommt diese Entwicklung oder kommt sie nicht? Und er weint, weil niemand das Buch aufsehen kann. Und dann spricht einer der Ältesten zu ihm, weine nicht. Es ist wie wenn Jesus am Grab vom Lazarus sagt, weine nicht. Siehe, es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Juda. Das Evangelium ist eine Siegesbotschaft und wir sollten nicht dauernd so machen, als ob die dunklen Mächte und der Teufel das Sagen hätte. Wir wissen um die ganz großen, gefährlichen Attacken des Teufels. Aber wir wissen, dass Jesus viel, viel stärker ist. Der Löwe aus dem Stamm Juda. Woher kommt es? Ist bei Ihnen unten hingeschrieben, 1. Mose 49, 9 bis 10. Wir hatten das einmal bei den Adventsverheißungen. Die wunderschöne Verheißung über dem Stamm Juda. Sie wissen, Juda war der Stammvater des Volkes der Juden. Zur Zeit Jesu gab es ja nur noch die Juden. Heute sprechen wir nur noch von den Juden, die auf Juda zurückgehen. Und aus Juda kommt David, der Davidsohn. Und da ist das Kapitel 49, 1. Mose 49, 9. Juda ist ein junger Löwe. Wie ein Löwe hat er sich hingestreckt, wie eine Löwin sich gelagert. Israelreisende erinnern sich, Stephans Tor beim Teich Bethesda ist das Löwentor. Jüdische Fallschirmjäger haben Jerusalem trotz Verbot von der obersten Heeresleitung, sie haben gesagt, nicht durchs Löwentor, das ist zu gefährlich, sie sind durchs Löwentor rein, die ersten Soldaten. Für jeden Juden klar. Der Jerusalem kann nur vom Löwentor her in Besitz genommen werden. Übrigens in Addis Abeba, Wilhelm, der Löwe, erinnert sich, große Schwaben, die Äthiopier führen sich ja zurück auf Abstammung von den Juden. Der Löwe ist ein ganz wichtiges Symbol. Aber nochmal, der Starke, der Mächtige, der Sieger, der Löwe, der König der Wüste, der hat gesiegt. Und er wird diese Siegel lösen und wird das Buch auftun. Und jetzt dreht er sich um und möchte diesen rosenmächtigen Löwen sehen. Und das ist die Herrlichkeit Gottes mit den ganzen Juwelen beschrieben. Und wir sind ja mit etwas, was wir gar nicht sagen können, sie interessiert sie auch. Kann ja sein, dass einige unter uns noch in diesem Jahr abberufen werden zur Herrlichkeit. Dann müssen sie wissen, was sie drüben erwartet, was sie sehen dürfen. Thron Gottes, um den Thron herum, die Ältesten, die Vertreter der Gemeinden, die Schar der vollendeten Gemeinde. Und da steht mittendrin ein Lamm. Nun wissen Sie, wenn Sie mal eine Schafherde angesehen haben, dass das Lamm eigentlich was ganz Wackeliges ist, was Schwaches. Und da steht ein Lamm, erwürgt. Das ist ein schrecklicher Anblick. Jesus hat sich in der Ewigkeit, wenn wir durch das Todestal hindurchgehen, als seinen schönsten, als seine schönste Erscheinung, das hat er gelassen. Seine Kreuzesgestalt. Wir werden ihn sehen mit der Dornenkrone, mit den Wunden, oh Haupt voll Blut und Wunden. Das ist seine Siegesgestalt. Und wenn ich das jetzt sage, dann geht es um ein ganz tiefes Erkennen, das Sie es lebenslang nie mehr vergessen können. Wenn heute viele Christen mit dem gekreuzigten Jesus nichts mehr anfangen können, dann haben sie das ganze Evangelium schon verloren. Denn das ist die Mitte von allem, was das Evangelium uns sagt. Es ist ein müßiger Streit, ob Auferstehung auch noch wichtig wäre. Aber der entscheidende Sieg Jesu ist erfochten worden, da er für uns sein Blut vergossen hat und für die Schuld der Menschen sein Leben dahingab. Und Sie werden es bis in die letzten Kapitel der Offenbarung hineinsehen können, wenn dann schrecklich steht, wie selbst unter vielen christlichen Gemeinschaften der Antichrist angebetet wird. Das Einzige, die die Knie nicht beugen, sind die, die das Lamm anbeten. Die um das Geheimnis des gekreuzigten Jesus wissen. Mir war das immer schon fast gespenstisch, dass in Russland, in dieser Christenverfolgung, von der ich nie geahnt hätte, dass sie so schnell wieder aufhört, dass der kommunistische Staat so viel übel genommen hat, wenn die Christen von der Sünde sprachen. Selbst beim Honecker gab es einen Erlass, dass er nicht, er hat die Kirchen aufgerufen, sie sollten nicht so viel von der Sünde reden, weil das dem optimistischen Gesamtbild des Menschen nicht entspricht. So, ganz allergisch gewesen. Es war dann bei einem Christen am Schwarzen Meer, dem Tabatschkow, war ein Ingenieur, der hat so Kinderstunden gehalten, und er wurde verurteilt zu 3 Jahren Gefängnis, weil er die Kinder die von ihm ausgedachte Sündhaftigkeit des Menschen lehrte. Dass wir erlösungsbedürftig sind, das ist nicht eine Frage der Mode, der Zeit, sondern das ist der Kernpunkt. Ach, mein Herr Jesu, wenn ich dich nicht hätte und wenn dein Blut nicht für die Sünde wäre. Der Stolz des Menschen, der sich selber erlöst, und das steht völlig gegenüber zu dem anderen, dass allein Jesus meine Schuld getragen hat. Und es gab einen Methodisten in England, Thomas Chadwick, der hat 40 Jahre lang in jedem Gottesdienst dieses Kapitel vorgelesen. Und der Oswald Sanders sagt, es wurde Gemeinde nie langweilig. Sie hat es immer und immer gehört. Der Blick hinüber in die neue Welt. Und es sind immer neue Sachen aufgegangen. Wenn wir heute Abend einen kurzen Blick hineintun, dann sollen wir da stehen bleiben. Der größte Blick, an dem wir nie fertig werden, bis in die Ewigkeit hinein. Über dem Wunder nachzudenken, dass der ewige Gottessohn der Herrlichkeit sich entäußerte und unser Diener wurde und unsere Schuld getragen hat. Und dieses Lamm, jetzt kommt es wieder chiffriert mit Geheimcodes, hatte 7 Hörner, das Zeichen der Stärke und der Macht, 7 Augen, das alles sieht. Das sind die 7 Geister, die Allgegenwart auf Erden. Schwach und doch mächtig, erfüllt die Welt. Ich meine, dass wir nie größer von Jesus reden können, als wenn wir von ihm reden mit dem Haupt von Blut und Wunden. Und wer es am schönsten gemacht hat von allen, die ich kenne, war der Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf. In allen seinen Ansprachen und wo er es tut, kommt er immer drauf und will nichts anderes wissen. Er will Gott nicht anders kennen, als so, wie sich Gott vor ihm offenbart hat. Und das genügt ihm. Mehr will ich über Gott nicht wissen. Ich weiß, dass Gott mehr ist als Jesus, aber er hat mir dort alles gezeigt. Seine Liebe, sein Erbarmen. Und er hat mir es zugesprochen und darin habe ich alles, was ich in dieser Weltzeit brauche. Und dieses Lamm, das erwürgte Lamm, und das ist ja interessant, dass deshalb auch in den Liedern uns, ich weiß ja auch, wie uns manchmal das dann ein bisschen komisch vorkommt und dann meinen wir, das sei Sprache Kanaans, das ist nicht Sprache Kanaans. Das ist Bibelsprache. Als junge Kerle haben wir auch unsere Spottverse draus gemacht, Jesus mein Lamm, Jesus mein Bräutigam, gam, gam und so, wie die Lieder. Aber es ist eigentlich schlimm, weil sie ganz große biblische Tiefe hat. Wenn ich vom Lamm rede, auch das Bild des Bräutigams, der Brautliebe. Wir müssen aufpassen, dass wir wieder eindringen in die große Aussage, was es hier heißt. Weil an der Stelle der Abfall der Christenheit passieren wird. Unterm Kreuz werde ich immer wissen, ich brauche ihn. Ach, mein Herr Jesu, wenn ich dich nicht hätte. Und schlimmste ist, wenn ich Jesus nimmer brauche. Natürlich war das neulich von der Zeitung bös gemacht, bei dem Entwicklungshelfer, der da rausging, sagt, er braucht da Jesus nicht. Das war von der Zeitung bös vertreten. Und trotzdem ist eine ganz große Gefahr von uns, da müssen wir aufpassen. Wie schnell wir in einer Frömmigkeit landen, wo wir Jesus nimmer brauchen. Dabei können wir keinen Atemzug ohne ihn bestehen, ohne seine Gnade kommen wir unter. Und das bleibt das. Da werden sicher, da wird eine modische, weltzugewandte Christenheit zum Schluss den Kopf schütteln. Dieses Lamm nimmt das Buch aus der Hand und öffnet das Buch. Und in dem Augenblick fallen die Gestalten nieder, das ist die Repräsentation der ganzen Gott, Gottes Macht. Und die Vertreter der Gemeinde fallen nieder. Und sie haben ihre Instrumente in der Hand und sie haben diese Opfergaben da. Das sind die Gebete der Heiligen. Es ist auch sehr schön, wie die Gebete vor Gott aufsteigen. Und sie singen ein neues Lied. Und dieses Lied ist nur der Lobpreis und der Dank für Golgatha. Das in der Ewigkeit, es kommt ja nachher in Kapitel 7 nochmal, wir sind aus der großen Trübsal gekommen, die haben die Kleider hell gemacht im Blut des Lammes, wieder. Wir werden gar nichts anderes mehr sagen können. Manches würde uns ja interessieren, Herr Jesus, warum habe ich die Beförderung im Geschäft nicht bekommen und warum ist der Krieg ausgebrochen oder so. Ich glaube nicht mehr, dass wir davon sprechen. Wir werden nur bewegt danken, wie ganz groß die Gnade Jesu mit uns war, was er für uns an unverdienter Liebe gemacht hat. Und deshalb singen sie dieses Lied, du bist würdig, du bist der Einzige, der die Siegel auftun kann, der das Heil herbeiführen kann. In einer Auslegung las ich den Satz, darum ist mit Jesu Kreuz und seinem Tod das Ende der Offenbarung erreicht. Jetzt ist Jesus der, der alles noch enthüllt. Wir brauchen mehr nimmer zu wissen. Was wir an ihm haben, wissen wir. Und der Zugang zu ihm ist uns eröffnet. Und er wird die Geschichte zu Ende bringen. Und wir werden noch hören, was dann kommen wird. Und du bist würdig zu nehmen, das Buch aufzutun, sein Siegel, denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft, aus allen Stämmen, Sprachen, Völkern und Nationen. Erst wenn das erfüllt ist, kann das Ende eintreten. Die Gemeinde, die aus allen Nationen, aus allen Völkern, nicht alle, sondern nur Vertreter aus allen Völkern, Sprachen und Nationen sammelt. Wir werden Christen, durch was werden wir Christen? Nicht, weil wir moralisch besser sind oder weil wir eine Willenskraft haben, sondern weil das Blut Jesu von uns begriffen wurde. Dass wir sagen können, ja Herr, ich beuge mich unter meine Schuld und dein Blut macht mich rein von aller Sünde. Das ist mir am Sonntag wieder beim Abendmahl wichtig gewesen, weil ich jedem Eindruck widerstehen wollte, als ob es bei uns noch einen Rest eines priesterlichen Denkens gäbe, als ob der Pfarrer eine übergeordnete Stellung als Verwalter des Heils hätte. Nicht, weil ich Ihnen die Vergebung der Schuld zusage, haben Sie Vergebung, sondern weil Jesus am Kreuz für Sie starb, darum sprechen wir miteinander, Amen, das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde. Ich habe es Ihnen nur in Erinnerung gerufen, das kann jeder andere genauso tun, deshalb sage ich auch nicht als verordneter Diener, ich finde das immer wieder schwierig, wo es evangelisch kann man sagen, sondern wir sind eine Brüderversammlung und gut, eine ist beauftragt, verkündet es den anderen, aber die Tatsache meiner Vergebung ruht nicht im Priesterwort, sonst ruht im Tod Jesu. Und daran halte ich mich. Und da gilt es mir ganz gleich, was los ist. Und das ist das Fundament, um das sich die Gemeinde sammelt. Die Gemeinde ist eine Schar derer, die sagen, für mich starb Jesus. Und die, die es begriffen haben, die gehören zur Gemeinde. Und die, die es nicht begriffen haben, gehören nicht dazu. Du hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft. Und hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht. Wissen Sie, dass Sie Priester sind? Sie sind Priester. Vielleicht haben Sie heute Abend noch Gelegenheit, eine Beichte abzunehmen oder einem verzweifelten Menschen den Frieden Gottes zuzusprechen. Und wenn Sie mit ganz schrecklichen Dingen konfrontiert sind, gibt ja immer mehr Leute, die sich dem Teufel verschrieben haben, ich weiß, welche furchtbaren Dinge sind. Sie können freisprechen, im Namen Jesu, in dem Sand. Wir beten und jetzt sprich mir die Worte nach. Jesus, ich sage mich los von allen dunklen Mächten, weil Sie Priester sind. Und nicht, weil der andere es besser kann. Das ist nicht die Frage, wer es besser kann, sondern Sie haben die Vollmacht, Priester zu sein und Sie sind König. Ein König, der wirken kann, dem Gott etwas anvertraut hat. Wir sind nicht bloß irgendwelche Mauerblümchen, ach, wir sind sündige Menschen, sondern das Herrliche, in dem Augenblick, wenn ich begriffen habe, das Blut Jesu macht mich rein, darf ich anfangen, Segen in diese Welt hineinzugeben. Es hat Sie doch beeindruckt auch,
wie uns das da im Gleichnis Jesu ansprach bei dem Weinberg. Wir dürfen jetzt wirken, dass Frucht wächst. Und jeder Tag, jede Stunde ihres Lebens ist eine Möglichkeit, als Beauftragter Gottes einen königlichen Dienst zu tun, einen herrlichen Dienst. Und ich würde schon sagen, das kann man bei vielen Menschen sehen, schlichte Leute. Gehen gerne in die Vergangenheit, sah im letzten Jahrhundert, ich erzähle Ihnen gerne von Sora Charlotte Reil, und war eine schlichte Hausfrau. Und was hat die gewirkt für unsere Stadt? König und Priester. Und doch geht es sogar nicht um ein Amt, das ich habe, sondern das werde ich tun. Da steht immer meine Großmutter vor Augen, die so arg viel Segen gegeben hat, von der noch so viele Menschen reden, als Pfarrfrau in Frankfurt und so, von dem alten Wilhelm Busch und so. Das ist doch toll, weil so Menschen einfach durch ihre Person Frauen gestalten, unheimlich viele, gewirkt als König und Priester, weil der Herr sie geheiligt hat. Und ich sah und hörte eine Stimme vieler Engel um den Thron und um die Gestalten und um die Ältesten her, und ihre Zahl war viel tausend mal tausend. Die schrien mit großer Stimme. Und jetzt kommt ein Lied: Das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig zu nehmen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Ich habe auch manche Christen kennengelernt, die gesagt haben, das sei eklig, immer vom Blut zu reden. Das sei eine Schlachthaustheologie. Die haben keine Probleme, in die Blutbank zu gehen und Blut zu spenden. Red auch nicht, dass es ein Schlachthaus sei. Die Sache kann man nicht ausstehen. Nichts demütigt den Menschenstolz so sehr. Nicht, dass ich ein Stückchen noch Gnade bedarf, sondern dass ich ohne Jesus nichts kann. Und das wird das Lied sein, wo wir es dann singen, mir ist Erbarmung widerfahren. Ich kann ohne dieses Erbarmen Jesu nicht leben. Und sie singen, dass Jesus von uns etwas nehmen will, den Lobpreis. Wir können ja Jesus gar nichts geben als unsere Lasten, auch unsere Sorgen. Wir können von Jesus viel nehmen, wir können viel haben, aber wir können ihm eigentlich nichts geben außer Lasten. Doch, das Einzige, was wir ihm geben können, ist der Lobpreis. Ich habe trotzdem heute bei manchen Bewegungen die Sorge, dass es mit dem Lobpreis auch aus der anderen Ecke nochmal kommt. Deshalb bin ich gegen alle Manipulation. Man kann nichts künstlich machen, man kann sich auch nicht in eine Stimmung hineinlügen. Ich habe kein gutes Gefühl, wenn man bloß etwas Falsches macht, was uns nicht entspricht. Aber ich war doch sehr beeindruckt, wer bei Ihnen da die Filterzeitung liest mit der Anita Schweizer, ich weiß nicht, ob man es gesprochen hat, in 6 Tagen, 19-jähriges Mädchen aus dem Hauskreis Bodo Schulz an Leukämie gestorben. Und diese strahlende Todesanzeige. Und schön. Keine Trauerkleidung am Grab. Das ist ein Freudentag des Heimgehens. Und wenn man das weiß, obwohl da die Schwestern noch ungläubig sind, hat das Mädchen nur bewegt im Sterben. Wir wollen etwas, was echt kommt, den Lobpreis, so wie es der Joachim Neander gemacht hat. Keine 30 Jahre alt geworden, sein Leben ein Lobpreis Gottes. Wie sie es dem Joachim Neander ja gemein gemacht haben. Er hat ja kein Fachstell bekommen, wurde Schullehrer in Düsseldorf, und da ist er da hinausgelaufen und hat Privatbibelstunde gemacht. Und Sie wissen, dass man in der Kirche nichts mehr fürchtet, als wenn Leute die Bibel ernst nehmen. Und da habe ich sich versteckt in den Höhlen. Und das Tal, weil der Neander so oft rausging, hat man dann Neandertal genannt. Und das ist, wo man den Neandertaler Knochen fand. Ja, immer die Kombination, dass der Neandertaler der Millionen Jahre alte Mensch nach dem Neander heißt. Nach dem jungen Burschen. Aber den hat man weggeekelt von seiner Schule, die er dort gemacht hat. Es war eine zweiklassige Gymnasialstufe, ganz armselige Geschichte. Und dann ist er als arbeitsloser Mann wieder nach Bremen zurückgekommen zu seinem seelsorgerlichen Vater Unterdeig, wo er einst zum Glauben gekommen ist. Er ist nur hineingegangen mit Kameraden in die Predigt, um den Unterdeig hochgehen zu lassen, und wurde getroffen vom Wort. Und mit 30 war er tot. Und sein ganzes Leben Loben Herrn den mächtigen König der Ehren, Neanderlied. Siehe, bin ich Ehrenkönig, Neanderlied. Wunderbarer König, Herrscher von uns allen. König, Erde, Himmel, Luft und Meer, Neanderlied. Gucken Sie mal im Gesangbuch. Das ganze Leben ein Lobpreis. Lass dich finden, Herr, ich bin bereit. Und wenn unser ganzes Leben sagt, es ist bloß groß, dass ich etwas verkündige von der unumschränkten Macht Jesu. Lass doch die anderen spotten und reden, überzeugen werden sie es ja gar nicht. Das ist beim Neander weitergegangen und wie viele haben den Lobpreis aufgenommen. Vielleicht doch das bekannteste deutsche Kirchenlied, lobe den Herrn, mächtigen König der Ehren. Und so soll das Lob erklingen und im Himmel freut man sich. Und das Herrliche ist, dass sich das verknüpft. Und das steht hier nochmal da, der Lobpreis der Engel verbindet sich mit dem Lobpreis von uns unten auf der Erde. Wir singen oft noch vielleicht mit Tränen in den Augen oder unter Belastungen und sind doch schon verknüpft mit der ewigen Gemeinde. In den Gebetsgemeinschaften, wenn der Paul Deidenbeck dabei ist, der immer originell ist, vergisst er nie, dass er bittet, Herr, grüße die vollendete Gemeinde, die, die jetzt schon vor deinem Thron steht und dich preist. Und ich habe mir es angewöhnt, ich kann es, Sie wissen es auch, ich kann es einfach zeitlich nicht zerreißen. Ich habe Respekt vor jedem, der es anders sieht, aber einfach dieses, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Und dass die, die heimgehen, unmittelbar zum Lobpreis Gottes gehen, die mit Jesus versöhnt sind, die die Kraft seines Blutes in ihrem Leben erfahren haben, natürlich nur die, ist eine große Sache. Da wollen wir drum ringen und beten, dass Menschen das erkennen und finden für ihr Leben. Ich wollte aber noch was dazu sagen, dass wir auch das Bild Jesu uns richtig klar machen. Er hat alle Macht in seiner Hand, alle Macht. Es ist uns immer wieder schwer, wenn dann Jesus so Dinge passieren lässt. Herr Höss hat es uns erzählt, in Indonesien letzte Woche wieder sind ganze Kirchen niedergebrannt worden. Aber ich glaube, Sie haben jetzt gesagt, dass es ungeheuren Eindruck auf die Moslems geübt hat. Es sind ja 1200 Kirchen sogar gewesen, die in letzter Zeit dort niedergebrannt wurden. Kein Hass von den Christen. Keine Rache. Es ist oft ganz schwer zu wissen, Jesus hat die Macht, wenn er das zulässt, wenn er auch die Krankheit bei ihnen zulässt, wenn er ihnen so viel Not auch auferlegt. Er wird wissen, warum. Er hat die Macht. Er hat die Macht, alles zu lösen. Er wird die Weltgeschichte zum Ende führen. Wir dürfen bloß beten, komm bald, Herr Jesus. Lass es nicht die ganzen Tiefen noch länger werden. Verkürze die Tage. Also das war dort, er hat Kraft, da würde ich meinen, er hat die Macht, er hat Reichtum, er hat Weisheit. Es ist ganz furchtbar, wenn wir mit unserer sehr beschränkten irdischen Weisheit meinen, wir könnten Gottes Weisheit verstehen. Es fängt schon an, dass seine Gedanken höher sind als unsere Gedanken. Er hat alle Weisheit. Er hat alle Stärke und er will auch Ehre haben. Ich habe Ihnen immer gesagt, verlassen Sie den Raum, wenn die Ehre Jesu gelästert wird. Sie werden sich nicht artikulieren können und ich möchte Sie auch nicht dem Gespötter anderen preisgeben, aber wir sollen nicht da sitzen, wo die Spötter sitzen. Und wenn Jesu Ehre in den Dreck getreten wird, egal wer das ist, es gibt auch Theologinnen, deren Namen ich nicht einmal in den Mund nehmen will und über die man am besten gar nicht redet, weil sie es nicht wert sind. Wenn sie die Ehre Jesu rauben und Jesus zu einem gewöhnlichen Menschen degradieren und dann von viel andere schreckliche Sache, die sie Jesus andichten, gar nicht zu reden. Sondern er, der Gottessohn der Herrlichkeit, der jetzt alle Macht und alle Ehre hat. Und da wird es für uns ganz wichtig, dass wir sehen, jetzt möchte ich mein Leben nur mit diesem Herrn ordnen. Und wir sollten diesen erhöhten Herrn immer vor Augen haben, der heute Abend mit Ihnen geht, der über Ihnen wacht, der Sie sendet, der Ihnen Aufgaben gibt, der Ihnen seinen Segen gibt. Und dass das der Lobpreis einstimmt, auch jedes Geschöpf, das im Himmel ist, auf Erden, auf dem Meer. Und die den preisen und das Lamm. Jesus in seiner Kreuzesgestalt. Ich weiß, dass es heute nur noch ein kleiner Teil von Christen ist, denen das wichtig ist, den gekreuzigten Jesus zu ehren und zu lieben. Doch Zinzendorf hat so eine schöne Auslegung vom Glaubensbekenntnis gemacht. Und da, von Jesus Christus. Und das sagt er so herrlich. Ich will ihn nur noch in seinen Wundmalen kennen. Und in seiner Leidensgestalt. War ja auch das, was ihn so angesprochen hat, als junger Mann in der Düsseldorfer Gemäldegalerie, das Bild des gekreuzigten Jesus. Lebt lebenslang. Und das hat ihn dann auch so bewegt, dass er nicht anders konnte, als sein Leben zu verströmen. Und so ging es all den Herrn Hudern. Es war ja interessant, auch beim Albert Knapp, der wurde Vikar, war zuerst in Feuerbach, und hat seinen Studienfreund Ludwig Hofacker nochmal in Tübingen besucht, der dann noch krank lag an seine schrecklichen Kopfschmerzen, und brachte ihn dort. Es war irgendein literarisches Ding, Jean-Paul oder irgendwas hat er mitgebracht, ich weiß nicht. Dann hat der Hofacker bloß gesagt, Albert, das hilft auch nicht aus deiner Sünde raus. Das hat dieser todkranke Mensch so gemacht. Der Albert Knapp war noch ganz im liberalen Glauben gefangen und freigeistig und ist dann erst in Geisburg als Vikar, hat er dieses Lied gedichtet. Eines wünsche ich mir vor allem anderen. Ewig soll er mir vor Augen stehen. Wie als schwaches Lamm, stilles Lamm, dort so blutig und so bleich zu sein, hängen an des Kreuzes Stamm. So durchgebrochen. Ich glaube, es geht heute gar nicht anders, wenn einer sagt, ich will zum Glauben kommen. Wir brauchen gar nicht alle Glaubenszweifel ausräumen. Wir reden übers Kreuz und dass ich ohne die Gnade nichts bin. Das hat Hofacker seinem Freund Albert Knapp erzählt und das hat er begriffen. Und da ist er durchgebrochen, noch als Vikar, der Albert Knapp, und hat es angenommen. Und das ist der große Durchblick in die Ewigkeit. Und das ist wichtig, dass wir das auch ein Leben lang nie vergessen. Die Vorfreude. Ach, wäre ich da, oh, stünde schon, o großer Gott, um deinen Thron und trüge meine Palmen. Ich wollte Ihnen auch noch sagen, bei der Stärke, haben wir hier noch notiert, die Stärke Jesu ist seine Liebe, die bezwingt am allermeisten. Wenn Sie Menschen überwinden wollen, dann erzählen Sie von der großen Liebe Jesu. Die meisten Menschen sind an dieser Stelle erst zum Glauben gekommen, wenn sie begriffen haben, für mich hat er das alles auf sich genommen. Paul Gerhardt sagt so schön im Lied, ein Lämmlein geht und trägt die Schuld. O Liebe, Liebe, du bist stark, du steckest den in Grab und Sarg, vor dem die Felsen zittern. Ganz herrlich. Die haben nur die Bibel gekannt.